Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zu unserem Duell am Dienstag mit Sebastian Bornena und Gerald Groß. Die Ampel wackelt, und zwar gehörig. Vergeht kein Tag, an dem nicht irgendeine neue Schauermeldung über die Verhandlungen nach außen dringt. Die SPÖ droht jetzt schon mit Verhandlungsabbruch. Johanna Mikl-Leitner hat am Wochenende den Verhandlern überhaupt die Rute ins Fenster gestellt und gesagt, wenn sie es nicht zusammenbringen, dann sollen sie es gleich lassen, sinngemäß. Glaubst du noch an diese Ampelkoalition oder wird es platzen vor Weihnachten?
Meine Vermutung ist, dass es scheitern wird, weil die ÖVP es scheitern lassen möchte. Also das ist ja Theaterdonner aus Niederösterreich und wir sehen ja, im Zweifel wird die ÖVP natürlich mit den Freiheitlichen eine Koalition bilden. Sie machen das jetzt in 5 Bundesländern inzwischen und sie werden das auch auf Bundesebene machen. Sie werden sich halt früher oder später von Karl Nehammer trennen und dann Herbert Kickl einen Steigbügelhalter machen. Warum? In der zentralen Frage, und das ist auch der Grund, warum die SPÖ meiner Meinung nach zu Recht sagt, sie haben jetzt langsam die Nase voll, es werden die zentralen Zahlen nicht auf den Tisch gelegt. Es sind jetzt 9 Wochen vergangen seit der Nationalratswahl und es liegt immer noch Kassensturz vor, weil die ÖVP zentrale Zahlen nicht vorlegen möchte, weil die ÖVP die österreichische Bevölkerung nicht darüber informieren möchte, wie sie seit fast 40 Jahren Misswirtschaft betreibt auf Bundesebene. Gestützt von den Grünen, kaschiert mit Krisen, aber in Wirklichkeit haben wir es hier mit einer Form von struktureller Misswirtschaft zu tun, die da zum Teil auch in gewissen Ressorts betrieben wird, wo Milliarden umverteilt werden von unten nach oben, und das aufzudecken wäre eigentlich auch Sinn und Zweck einer Koalition von ÖVP mit SPÖ und NEOS. Dass die ÖVP genau das nicht möchte und deswegen die Verhandlungen von Anfang an torpediert, indem sie die Zahlen nicht hinlegt, und auf Basis von nicht vorhandenen Zahlen kann man halt schwer ein Reformbudget machen, ist auch klar. Die zentrale Frage bei diesen Koalitionsverhandlungen ist nicht, ob und wie weit der ORF reformiert wird. Der muss reformiert werden, aber das ist nur Ablenkung. Worum es wirklich geht, ist das Geld. Und es geht um die Frage, wer soll das zig Milliarden Euro Loch, das ÖVP und Grüne produziert haben in den letzten Jahren, stopfen. Die ÖVP und auch die NEOS wollen, dass die Arbeitenden, dass die Familien, dass die Pensionisten das zahlen, indem sie weniger Leistungen bekommen, indem sie länger arbeiten müssen und indem gestrichen wird, wo es nur irgendwie geht. Und die SPÖ sagt zu Recht, es müssen bitte auch diejenigen zahlen, die in den letzten 3 Jahren ihr Vermögen um ein Drittel steigern konnten, während alle Reallohnverluste hatten, nämlich die Superreichen und ihre Konzerne. Die Großgrundbesitzer, die sich wirklich gut gerichtet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch die ÖVP-Regierungsbeteiligung, übrigens auch in der Steiermark und in anderen Bundesländern, und die jetzt natürlich auf die Barrikaden hupfen, weil die SPÖ sagt, es ist Zahltag. Und das ist auch, was die Bevölkerung möchte. Die Bevölkerung hat satt, dass sie sich selber die Mieten nicht mehr leisten können, aber zuschaut, wie Menschen, die vor 300 Jahren ein Stück Wald geerbt haben, immer noch gut davon leben. Damit muss Schluss sein. Und ich finde es durchsichtig, dass die FPÖ in der Steiermark den Deal, der meiner Meinung nach wirklich gut gewesen wäre, mit der SPÖ platzen lässt, um mit der ÖVP genau die weitere Backelei zu machen wie bisher. Und ich finde es unwürdig, dass die ÖVP jetzt so ein Schauspiel abliefert auf Bundesebene, wo sie Scheinverhandlungen führt, wo es am Ende jeder weiß, dass der Karl Nehammer sowieso im Abgesang ist und am Schluss wahrscheinlich der Herr Hartmannsdorfer, den niemand kennt, oder irgendeine andere Person, die da hervorgezaubert wird, den Laiendarsteller unter Herbert Kickl gibt. Warum sparen wir uns das Schauspiel nicht? Macht man doch, ich habe kein Problem damit. Dann soll die FPÖ mit der ÖVP regieren, sie sollen sich wieder zerstreiten, nach einem Jahr fliegt es in die Luft und dann gehen wir in Neuwahlen. Und dann werden wir sehen, was die Bevölkerung davon hält, wenn auf ihrem Rücken gespart werden soll.
Hm. Platzt diese Koalition, bevor sie überhaupt angelobt wird?
Gute Frage. Wir werden es in diesen Stunden und Tagen erleben. Die Österreichische Volkspartei befindet sich zweifelsohne in einem Selbstauflösungsprozess. Sie hat alle entscheidenden Landtagswahlen in den Flächenbundesländern der letzten Jahre, 2 Jahre verloren, linear um 10%. Sie fällt massiv zurück. Der Wirtschaftsbund hat seinen Einfluss gänzlich verloren. Die Wirtschaftskammerwahlen wären für den Wirtschaftsbund desaströs. Den Bauernbund gibt es nicht mehr. Am Ende regiert dort der ÖAB, den Bauernbund gibt es nur mehr in Niederösterreich, ja gut, er ist lokalisiert auf ein Bundesland. Am Ende regiert dort nur mehr der ÖAB, der hat diese ÖVP an die Wand gefahren. Die ÖVP ist planlos in Wahrheit, sie wissen auch nicht mehr, was sie tun. Sie haben in den entscheidenden Fragen des Staates komplett versagt. Die entscheidenden Fragen sind, da gebe ich Bornmähner recht, Budget, Finanzen, Haushalt, diese gesamte Bereich Budgetfinanzierung ist eine Blackbox. Es ist Spiel mit doppeltem Boden. Eine Partei, die seit 25 Jahren den Finanzminister stellt, kann heute nicht den anderen Verhandlern erklären, sie muss in Brüssel erst fragen, was denn der Herr Bröll, der Herr Molterer, der Herr Grasser, der Herr Magnus Brunner und der Herr Blümel verbrochen haben. Also allein diese Chimäre ist in Wahrheit der Super-GAU schlechthin. Der Herr Nehammer hat zudem sein eigenes persönliches Schicksal mit dem des ÖAB-ÖVP verbunden und das nunmehr mit der Ampelkoalition verbunden, ist in Wahrheit, wie man hört, auch nicht mehr sonderlich stabil, regiert nach Tageslaune mittlerweile, hat seinen Laden überhaupt nicht mehr im Griff. Offenbar versucht Johanna Mikl-Leitner dort noch retten, was zu retten ist im Hinblick auf ihre Gemeinderatswahlen, den Herrn Nehammer auszutauschen. Der sagt, er geht, aber nur, wenn er Landeshauptmann in Niederösterreich wird. Das ist der neueste Spin. Okay,
das ist
ja
eine gefährliche Drohung für Niederösterreich.
Da wird offenbar der Wasserhydrant schon mittlerweile Landeshauptmann. Vielleicht erfinden es dort fünf Landeshauptleute.
Noch nie ist ein Wiener in Niederösterreich Landeshauptmann.
Ja, nein, abgesehen davon. Also, alles solche Dummheiten passieren da derzeit. In der Steiermark laden sie runter, dort krepieren sie da unter der Hand in den Koalitionsverhandlungen, weil du nicht weißt, mit wem du überhaupt noch reden sollst. Also okay, jetzt einmal so wie es ist. Aber Herr Dr. Bornmänner, das ist doch Ihre Wunschkoalition. Am 29. September sind wir hier in diesem Studio, im A-Studio gesessen und in den Tagen daraus und Sie haben gesagt, die 29% oder 28% für den Herrn Kickl sind nicht die Mehrheit. Es ist das demokratische selbstverständlich eine neue, gerechte Koalition des Friedens, der Freiheit, der fliegenden Backhemmung, der vergoldeten Sozialeinrichtungen, eine Reformkoalition mit dem tollen Karl Nehammer, mit dem super von Ihnen, geliebten, heiß verehrten. Sie haben ja, ich habe ja gehört, im Waldviertel haben Sie im Herrgottswinkel das Geweih vom Babler hängen oder was. Oder den Kopf vom Babler.
Ich bin dir
so, und dann mit Ihrer Heisel Meindl Reisinger. So, das ist ja die von Ihnen präferierte Koalition gewesen. Die letzten 8 Wochen.
Ja, aber
Sie
nicht
haben,
so.
Ja, ich habe es Ihnen aber prophezeit. Ja. Ich habe Ihnen gesagt, genauso wie es passiert. Und Sie haben gesagt, nein, der Kickl muss weg. Und jetzt sind wir beim entscheidenden Thema. Der einzige Kompromiss, den diese drei Verhandler gefunden haben, der einzige Kit, der die drei Wappler, möchte ich fast sagen, noch zusammenhält, ja, die Schießbude,
aber nur fast, oder?
Dick, Trick und Track, aber nur für Arme, so, ist, wir sind gegen den Kickl, gegen 1,4 Millionen Wähler und die FPÖ. Und da habe ich vor 9 Wochen gesagt, Freunde, das ist zu wenig. Und jetzt sehen wir das Ergebnis, ganz einfach. Aber das ist Ihre Wunschkoalition. Und Sie werden
in der
jetzt
Theorie, aber nicht in der Praxis.
Ja, Sie können froh sein, dass die explodiert, weil sonst grölle ich Sie da herinnen wie ein Grühhändel, ein Kirtagshändel jeden Sonntag. Glauben Sie
mir. Gibt es eine Alternative? Nämlich insbesondere für die drei Parteichefs, wenn die die Koalition nicht schaffen, dann sind zumindest zwei davon wahrscheinlich weg in Kürze.
Ja, es gibt eine Alternative und auch die habe ich in den ersten Wochen nach der Wahl, als für mich absehbar wurde, wie schwierig das wird, skizziert, nämlich die Definition von 5, 6 Reformprojekten, von Leuchttürmen, die man innerhalb von 6 oder 9 Monaten gemeinsam umsetzt und dann in Neuwahlen geht.
Du meinst eine Koalition auf Zeit?
Ja, wieso denn nicht? Ich finde, das wäre auch fair, weil der Punkt ist natürlich vollkommen richtig, den Gerald Groß anspricht, es sind 1,4 Millionen, es sind 28%, über 28% und es werden ja stündlich mehr. Also wir sehen ja in der Steiermark den Trend, wie ich spüre in Niederösterreich, dass die Menschen exakt die gleichen Themen, die gleichen Sorgen, die gleiche Wut verspüren, wie die Menschen in der Steiermark. Bei uns ist es halt nicht das gescheiterte Leitspital Lietzen, sondern es geht um die Klinik Gmünd, es geht um die Verkehrsanbindungen bei Hof an der Theia und so weiter, die nicht existent ist im öffentlichen Verkehr. Also es gibt ja die gleichen Themen, die im ländlichen Raum da sind, wo die Menschen wütend sind. Und ich glaube, solange wir nicht ermöglichen, dass der Wählerwille so abgebildet wird im demokratischen System, dass die FPÖ, die nun mal die stimmenstärkste Partei ist, auch mitregieren kann, solange wird sich das nicht ändern. Glaube ich, dass durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ wirklich irgendwas besser wird? Nein, natürlich nicht. Aber Demokratie bedeutet, dass die Menschen auch das Recht haben, einen Wandel herbeizuführen. Deswegen bin ich ja so enttäuscht von dem, was in der Steiermark gerade passiert, weil da setzt man diejenigen, die Lietzen verbrochen haben, gleich wieder auf den Gesundheitslandesrat und dort werden sie genau gleich rumdilettieren wie vorher. Aber ich glaube, wenn wir etwas lernen sollten, und das sollte man jetzt auf Bundesebene mitnehmen. Ich glaube, diese drei Parteien, die jetzt schon seit vielen, vielen Wochen von uns allen finanziert verhandeln, haben die Notwendigkeit, ein paar konkrete Reformen, meiner Meinung nach auch mit der FPÖ abgestimmt, weil die wahrscheinlich spätestens bei der nächsten Wahl dann eh so fulminant gewinnen wird, dass sie den Kanzler stellen wird. Aber mit der FPÖ abgestimmt könnte man doch jetzt ein paar Projekte im nationalen Interesse formulieren. Wieso kann man es nicht schaffen, dass sich diese vier Parteien, die Grünen kannst du eh vergessen, aber dass sich diese vier Parteien zusammensetzen und sagen, gut, die Not ist so groß, finden wir doch vier, fünf, sechs große Projekte und setzen wir es um.
Darf ich das zusammenfassen, was Sie gerade gesagt haben? Der Herbert Kickl gewinnt die Nationalratswahl. Er wird Erster. Er hat den Kanzleranspruch. Auf Geheiß des Herrn Nehammer sagt der Herr van der Bellen, nein, ich gebe dir das Regierungsverhandlungsmandat nicht. Der Herr Nehammer und der Herr Babler sagen, wir wollen mit der FPÖ und dem Herrn Kickl nicht. Die Not wird immer größer. Nehammer und Babler geben Herbert Kickl und den Freiheitlichen Wählern ständig eine gestreckte, links, rechts, Morgenstrudel, eine am Schädel. Nach 2 Monaten und 2 Wochen ist die Not so groß, dass sie plötzlich daherkommen und sagen, machen wir es zu viert. Das übersetzt, was Sie gerade gesagt haben.
Aber Sie haben länger gesprochen als ich, also das ist keine Übersetzung.
Das ist ein Haus, sind Sie angreifen.
Nein, entschuldigen Sie, Herr Groß, aber Sie müssen doch eines verstehen. Die Bürgerinnen und Bürger haben am 29. September mit 72%, das ist eine Dreiviertelmehrheit, nicht die FPÖ gewählt und haben geglaubt, warten Sie, haben geglaubt, so wie ich, so wie der Wolfgang Fellner, so wie viele in diesem Land.
Wir haben geglaubt, Sie haben geglaubt, dass Corona
ein Volksprojekt ist.
Sie glauben auch, dass die Impfung super ist. Sie glauben auch, dass die Zuwanderung und der Räumerplatz ein sicherer Flex.
Sie sind eine südsteirische, wandelnde, wie auferstandene Baba Vanga.
Nein, Sie sind wie bei den
Scientologen.
Sie sind
ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch und ich hoffe, dass
Sie
die Menschen...
Sie sind alles andere, nur kein guter Mensch. Sie sind ich ein dummer Mensch.
Entschuldigung. Na schau, jetzt haben wir es so schön.
Das war ja kein Raketenwissenschaft.
Das war ja
so schön.
Also die Menschen haben geglaubt, dass es möglich sei...
Nein, nur Sie.
Nein, Herr Groß. 72%.
Lass ihn kurz. Sind ja keine Toten in dem Land.
72% haben nicht die FPÖ gewählt. 72% haben also Parteien gewählt, die von Anfang an gesagt haben, nicht mit dieser FPÖ. So, und jetzt haben diese Menschen die Hoffnung gehabt, dass diese drei Personen, weil es geht ja im Endeffekt von der Spitze, der Fisch beginnt beim Kopf zu stinken, also sind diese drei Personen, die Sie so schier als Wappler bezeichnet haben, die sind verantwortlich dafür, dass sie es in 10 Wochen nicht geschafft haben, sich auf ein paar Projekte zu einigen, die den Menschen mehr Geld in einer absoluten Krisensituation überlassen. Was, und das finde ich skandalös.
Das Problem sind, glaube ich, nicht die drei, sondern das Problem sind eher die 300 darunter, die sich nicht einigen.
Glaube ich nicht, weil da höre ich aus, den Verhandlungsgruppen was anderes.
Nein, weil die 300 nicht im Griff
haben.
So ist
es,
das Problem.
Der Fisch beginnt beim Kopf zum Stinken, da haben Sie vollkommen recht. Wenn ich auf diese Regierungstruppe schaue, ist der Fisch schon längst verwest. Gefressen, verdaut und hinten abgeführt. Nur damit wir mal reden über den Zustand des Fisches. Also der stinkt schon längst nicht mehr beim Kopf, der bläht schon. Und zwar hinten raus. So, das ist erledigt. Nur, das hat jeder wissen können. Wissen Sie, warum?
Sie haben gesagt, am Wahltag ist Karl Lehmann Geschichte
wissen
und er
Sie,
ist
warum?
Immer noch da.
Wissen Sie, warum? Weil das der Fluch der bösen Tat ist. Die böse Tat war ein Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Die böse Tat des Karl Nehammer und des Alexander van der Bellen war, ihren Eigenegoismus, ihre Eigeninteressen in den Mittelpunkt stellen und nicht der Staatswahl.
Da haben Sie sich verschätzt,
der
oder?
Fluch der bösen Tat war es, der österreichischen Volkspartei an einem Namen wie Kanzleramt festzupicken, am Ende diesem Namen und diesem Ballhausplatz, diesem Gebäude alles unterzuopfern und selbst ihre eigenen Wählerinnen und Wähler zur Schlachtbank zu führen. Es sind nämlich 26% der ÖVP-Wähler, die derzeit darunter leiden. Es ist die Industrie, es sind die Arbeitgeber, es sind die Unternehmen, es sind die Banken, es sind die Versicherungen. Es ist die Industrie, die derzeit unter dem Wahn der eigenen ÖVP leidet. Jetzt daher Ihre Erkenntnis, 72% haben die FPÖ nicht gewählt. Ja, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Ich lade nun die 72% ein, in Zukunft gleich die FPÖ zu wählen.
Das werden Sie
auch
machen.
Geht am Ende was weiter und es wird auch genauso passieren. Warten wir auf Niederösterreich, patsch wird es passieren. Warten wir auf Burgenland, patsch wird es passieren.
Warten wir auf Steiermark, Gemeinderatswahlen.
Steiermark, patsch wird es passieren. Und dann warten wir auf die Wiener Gemeinderatswahl, patsch wird es passieren. Und der Herr Mara und die Wiener Volkspartei werden irgendwo unter einer Glaskuppel im Bestattungsmuseum am Zentralfriedhof ausgestellt. Ja, als letztes Relikt politischen Agitierens in Wien im Untergrund. Ja, that's it am Ende. So, aber nur noch einmal. Das, was wir, ich möchte immer darauf hinweisen und ich werde da nicht müde, 400.000 Arbeitslose, eine vor uns hinbrechende Industrie, von der Sie noch vor einem halben Jahr behauptet haben, ich tue nur Schweiz morgen, das ganze Land, das ist so super da. Ja? Eine Deindustrialisierung, eine drohende Inflation, das zweite Jahr ohne Wirtschaftswachstum. Tun wir mal nur kurz überlegen, was da gerade passiert.
Da sprechen wir gleich ausführlich darüber. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Gerald Grotz und Sebastian Born-Mehner. Der Streit, der, muss man sagen, dreht sich ja sehr stark bei der Ampelregierung derzeit, wir haben es eh schon angesprochen, um das Budget, um die Frage, wie groß ist dieses Budget noch, aber auch um die Frage, wie kann man dieses Budget sanieren. Und da gibt es derzeit zwei Ansichten. Die eine der ÖVP, die sagt, nur ausgabenseitig, es braucht eine Ausgabenbremse und man kann es auch ausgabenseitig sanieren. Und die SPÖ, die der Meinung ist, das Loch ist zu groß, es braucht auch einnahmenseitige Maßnahmen, Klammer auf, es braucht irgendeine Form von neuen Steuern, ob das jetzt Reichensteuern, Vermögensteuern, Erbschaftssteuern sind, was auch immer. Ich nehme an, du zendierst auch zu zweiterem.
Ja, selbstverständlich, hier geht es um eine Frage der Gerechtigkeit. Wir können das am Beispiel des Stefan Bierer oder am Beispiel des René Benko oder am Beispiel von sonst irgendeinem ÖVP-Freund und Beistrich Großspender skizzieren. Wir haben da einen Menschen, Stefan Bierer, der lange und gut von uns gelebt hat. Wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben Millionen an Fördermitteln, an Hilfen, an Garantien und so weiter für diesen Konzern, für dieses Konstrukt bereitgestellt, wo es notwendig war. Stichwort Corona, Kurzarbeit und Co. Der Herr Bierer hat sich noch vor kurzem Millionen an Dividenden und Boni ausbezahlt. Und jetzt werden tausende Menschen arbeitslos gemacht, was bedeutet, wir wiederum müssen erst recht diese Arbeitsplätze absichern durch den Insolvenzausfallfonds und andere staatliche Hilfsmittel. Das bedeutet, dass das Thema der ÖVP ist immer das Gleiche. Verluste werden sozialisiert, das muss die Allgemeinheit tragen, Gewinne werden privatisiert. Und nach dem gleichen Muster möchte die ÖVP zuerst verschleiern, wie groß das Budgetdefizit wirklich ist, indem sie uns einfach nicht sagt, sind es jetzt 10, 15 oder 20 Milliarden pro Jahr, die wir einsparen werden müssen. Dann kommen die Neos von der Seitenlinie und sagen, ja, kein Problem, wir brauchen nicht einsparen, wir tun einfach das Pensionsalter anheben jedes Jahr um ein Jahr. Aller Schweden, aller Dänemark und so weiter. Dann ist das Problem gelöst. Also das bedeutet, wer soll das Defizit zahlen? Die Alten sollen das Defizit zahlen. Die Kranken sollen das Defizit zahlen, indem im Gesundheitssystem weiter gespart wird. Die Menschen, die Familien, die Arbeitenden sollen das zahlen, indem bei denen Leistungen abgebaut werden. Die einzigen, die nach Meinung von ÖVP und NEOS nicht beteiligt werden dürfen, einen fairen Beitrag zu leisten zur Sanierung des Budgets, sind diejenigen, die sich in den letzten Jahren wirklich auf unsere Kosten bereichert haben. Das sind die Superreichen, das sind die Konzerne, das sind die Großgrundbesitzer. Also das Klientel von ÖVP und NEOS. Und das habe ich satt. Und das haben auch die Menschen satt. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir jetzt Neuwahlen hätten oder in einem halben Jahr, sie können es eh nicht ewig rauszögern, aber im nächsten Mal werden die NEOS und die ÖVP genau für diese Demaskierung, die gerade passiert, weil vor der Wahl hat uns Karl Nehammer erzählt, es wird kein Sparpaket brauchen, weil der Kuchen wird immer größer. Er hat gesagt, er hat die Backstube angeworfen und es kommen immer mehr Kuchen raus. Er braucht nichts einsparen. Jetzt wissen wir, die Bäckerei ist schon längst abbrannt. Da gibt es nichts mehr, was daraus produziert werden kann. Und das heißt, am Schluss heißt es wieder, wer soll das Ganze zahlen? Der Bäcker muss zahlen. Der Bäckerlehrling muss zahlen. Der Bäckereiangestellte und jeder Einzelne in die Bäckerei reingeht und sich einen Kuchen kaufen will, der muss auch zahlen. Und das ist etwas, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Und deswegen glaube ich, es ist jetzt im Jahr 2025, dem wir uns nähern, Hochnot, dass auch diejenigen, die so einen obszönen Reichtum haben, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie damit machen sollen, einen fairen Beitrag leisten, dass das Budget saniert wird.
Reichensteuer.
Ja, es heißt Reichensteuer. Es heißt eben nicht, dass wir die Grunderwerbsteuer anheben. Es heißt eben nicht, dass wir die Käst- oder die Umsatzsteuer anheben. Es heißt nicht, dass wir die breite Masse besteuern, sondern es heißt, dass wir diejenigen abschöpfen, die eh schon zu viel haben. Und das ist ganz einfach festzustellen. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, wie der Herr Groß vorher gemeint hat. Es ist ja, die haben ja ihr Geld zum Teil frei verfügbar in spekulativen Objekten, in Anlagen drinnen. Die haben das zum Teil veranlagt auf eine Art und Weise, dass es eine 5, 6, 10% Rendite bringt. Schöpfen wir das ab. Hier geht es nicht um die kleinen und mittleren Betriebe. Hier geht es nicht um die Einpersonenunternehmen. Hier geht es nicht um die Landwirtschaften, die kleinen mit 5, 10 oder 50 Hektar. Aber ja, es wird um die Landwirtschaften gehen mit 500 oder 1000 Hektar. Ja, es wird um den Waldbesitz mit 5000 Hektar gehen. Ja, es wird um die Menschen gehen, die 500 Zinshäuser haben. Nicht eins, nicht drei Eigentumswohnungen. Diese Leute müssen jetzt einen Beitrag leisten. Warum? Weil sonst die sozialen Verwerfungen in unserem Land so groß werden, dass früher oder später noch radikalere Kräfte, als meiner Meinung nach die FPÖ ohnehin schon ist, oder ein Teil der FPÖ, an die Macht kommen. Und das wird für uns alle schrecklich enden. Deswegen jetzt ein fairer Beitrag, dann ist auch der soziale Friede gesichert.
Spannend. Herr Dr. Bornmänner, ich gehe bei all meinen Entscheidungen in meinem Leben immer nach dem Verursacherprinzip vor. Also ich sage, wer verursacht hat, muss für den Schaden aufkommen. Das heißt, ein Unternehmer, der einen erfolgreichen Betrieb führt, wird von seinen Arbeitnehmern, aber auch von seinen Miteigentümern nicht in Frage gestellt. Warum? Weil er den Betrieb, der ja nur die verkleinerte Form des gesamten Staates ist, erfolgreich führt, oder? Das heißt, ein erfolgreiches Unternehmen, das weiterhin erfolgreich ist, zahlt weiterhin 50% Steuer und leistet einen Beitrag zum solidarischen Gemeinwesen, zum Sozialleistungen, Sicherheitsapparat dieser Republik Österreich dazu.
Auch das wenn
wir daher, Herr Dr. Bornmänner, ist ein interessanter Vorschlag, wenn wir daher jetzt uns committen, wir gehen auf die gesunden Betriebe in dem Land los, von denen wir wissen, dass 2/3 des Vermögens, das in Österreich besteht, ja kein frei verfügbares Vermögen, also kein Aktienbesitz ist oder ein Bargeld ist, sondern in Wahrheit betriebliche Vermögenswerte.
Aber ich rede nur von
dann zerstören wir, Herr Dr. Bornmänner, dann zerstören wir am Ende die übergebliebenen Betriebe, die es bei uns in Österreich
Sie reden vom Gegenteil von dem,
Sie können
reden.
Sie können gerne, Herr Dr. Bornmänner, die Vorradeln vom Herrn Bierer beschlagnahmen. Ist wunderbar. Sie können auch gerne seine Häuser in Beschlag nehmen. Nein, lassen Sie mich ausreden. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Das können Sie alles gern machen. Sie können auch die Red Bull-Dosen vom Herrn Mateschitz noch besteuern. Vielleicht finden Sie eine Red Bull-Steuer von 80% und erleichtern dem Mateschitz, dass er endlich abwandert, weil ich höre, dass der auch nicht mehr in Österreich bleiben will. Machen Sie nur weiter so. So, jetzt kommen wir zurück. Wir haben jetzt derzeit ein Budgetdefizit von 15, 30, 40, 60, 100 Milliarden. Schmecks. Wir wissen es nicht. Genau. Blackbox, Papa Wanger,
Der Charlie wird schon wissen.
Die Horoskoplegerin von Niki Fellner, die ihm jeden Tag aus dem Kaffeesud liest, weiß es wahrscheinlich besser. So. Was wir aber alle wissen an dem Tisch ist, wie dieses Schuldendefizit zustande gekommen ist. Ich erinnere Sie dann an den Satz von Sebastian Kurz, koste es, was es wolle, und am Ende stand Helikoptergeld in der Höhe von 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro durch eine falsche Corona-Politik. Das war der erste Sündenfall, die erste Todsünde. 100 Milliarden Euro verbrannt. Die zweite Todsünde kommt. Es kommt zu den wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges. Es kommt zu 13 Sanktionspaketen, obwohl Papa Wanger Gerald Gross hier erinnern gesessen ist und gesagt hat, Freunde, das fällt uns wirtschaftlich am Schädel. Nein, wir müssen Atomraketen schicken. Wir wollen. Sie sind da gesessen und haben die Sportpalastrede vertont. Wir wollen den totalen Krieg gegen Moskau. Na doch, das haben sie fast so dargebracht. Sie haben gesagt, Putin muss in die Knie gezwungen werden. Was ist passiert? Europa ist wirtschaftlich in die Knie. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Aus Leid vor dem Opfer geht man keinen wirtschaftlichen Selbstmord. Nein, das ist unmoralisch. Die armen, erfrorenen Kinder in der Ukraine. Das war ihre romantische Vorstellung. So, jetzt sind wir am dicken Ende der Fahnenstange und der Prophezeiung der letzten 4 Jahre. Am Ende haben wir Strom- und Gaspreise ist durch die Decke gegangen. Die Industrie hat in Wahrheit immer höhere Infrastrukturkosten gehabt. Die Industrie hat vierfach höhere Lohnstückkosten. So, wir sind im Übrigen international auch daher nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn uns die Chinesen gerade um die Ohren fliegen. Weil solche Leute wie Sie und die von Ihnen Vertreter in Parteien unsere Wirtschaft gerade kaputt gemacht haben die letzten 4 Jahre. Dazu kam noch der Green Deal. Gut, das war noch der Todesstoß. Das war der Genickschuss. Pach, ist gegangen und erledigt war das Opfer Wirtschaft Österreich. So, daher Verursacherprinzip. Wo haben wir derzeit ein Problem? Wir haben ein Problem, dass dieser Staat, repräsentiert durch Schwarze, Grüne, Rote in den Ländern etc., mit Geld nicht umgehen kann. Eher lasse ich einen Hund, noch frei nach Franz Josef Strauß, an Wurstvorrat anlegen, als dass ich den Hampelmännern noch einmal die Verantwortung für mein Geld, für meine 50% gebe. So, wenn wir uns also ein Geld holen sollten, dann sollten wir endlich lernen, als Staat ausgabenseitig zu sparen. Soweit verstehe ich es. Auf der anderen Seite müssen wir mit den wenig vorhandenen Mitteln, beispielsweise unseren Industriestandort, irgendwie retten. Wir müssen mit den Lohnnebenkosten runter, damit die irgendwie beweglich werden. Wenn ich Michael Ludwig Glauben schenken darf, wir müssen den Medienstandort retten, unsere Medien gehen auch reihenweise über die Klinge. Ja. Einige haben sich gut saniert die letzten 3 Jahre, weil sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Alle anderen, denen steht das dicke Ende noch bevor. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das heißt, die tragenden Säulen des Staates bröseln gerade. Daher bin ich jetzt nicht der Meinung, dass wir wie Sie hergehen und sagen, Großgrundbesitzer enteignen, können Sie ja gern machen. Wissen Sie, was ein Hektar Wald wert ist? Wissen Sie was ich mit Ihnen mache, wenn Sie mir einen Hektar Wald schenken? Dann frage ich Sie, ob Sie deppert worden sind, ob Sie mich umbringen wollen. Wollen Sie mal den Borkenkäfer ins Haus zahlen? Wissen Sie, dass der Wald in Österreich nicht mehr den Wert hat, der in Ihrer sozialistischen, romantischen Vorstellung, schlag nach bei Lenin oder Stalin, einmal war? die Großgrundbesitzer, das ist kein verfügbarer Wert, Herr Dr. Bornmänner. Die können das nicht einmal außerschlägern an Holz, das ihre Mitarbeiter bezahlen können.
Die armen Großgrundbesitzer.
Nein, aber
die armen Schlossherren.
Ja, fragen Sie
doch. Der arme Herr Bierer.
Fragen Sie doch Ihren Genossen Babler, wie sein Wald in Christinthal geht.
Ich werde zu einer Adligen in der Steiermark fahren, zu ihren Freunden und mit denen drüber reden, wie sie in den letzten 300 Jahren davon gelebt haben, dass ihnen Latifundien zur Verfügung gestanden sind, für den sie mal den Finger krümmen. Und dann rede ich, Herr Gross, mit den Mitarbeitern der Stahlindustrie, die jetzt alle rausgeschmissen werden. Weil die hätten gerne ein paar tausend Hektar Wald.
Die Regensburg ist nicht Monte Carlo, Sigurda. Ja? Sie reden vom Fürst Albert von Monaco, aber wir reden doch von den Liechtensteinern, die jeden am Abend ihre Socken stopfen müssen, weil sie nichts mehr haben. Also reden Sie doch.
Ich rede von ein paar Wappler, die rumrennen und irgendwelche Fantasietiteln tragen, weil sie nicht verstanden haben, dass wir vor 100 Jahren den Adel abgeschafft haben. Das meine ich, Herr Gross. Ja? Von denen rede ich. Von denen Sie, dass ich anbiete mit irgendwelchen erfundenen Siegel. Okay? Von denen rede ich, Herr Gross. Der Ritterorden, der Habsburgische Ritterorden ist eine ganz traditionelle, wichtige Einrichtung. Nein, Herr Gross, ich sage Ihnen jetzt einmal was. Wissen Sie, Herr Gross, Sie sind der Vertreter der Eliten.
Na, logisch, die Elite, die Milliardäre, Gänsestopflebermeister.
Das ist ja genau das, was ich erlebt habe jetzt in der Steiermark.
Ja, was haben Sie
ich bin hier gesessen und die SPÖ ist gesessen und auch viele Leute in der FPÖ sind gesessen und haben gesagt, nutzen wir doch die Gelegenheit, die dieses unglaubliche Wählervotum, dass ich von der ersten
Sekunde
unterstützt habe.
Über das
die haben gesagt, na warten Sie, das ist ja ein Präzedenzfall, das ist ja ein Symptom eines Problems. Da hätten wir die Möglichkeit gehabt, dass FPÖ und SPÖ einmal wirklich Reformen machen. Einmal wirklich denen, die zu viel haben, aber ein bisschen was wegnehmen, damit die vielen und die immer mehr werden, die nichts mehr haben, ein bisschen was geben können. Die wollen ja nicht reich werden, die wollen ihre Mieten zahlen können, die wollen ihre Stromrechnung zahlen können. Da geht es um ein paar 100 Euro pro Kopf. Und Sie reden davon, dass man denen, die Millionen und Milliarden haben, nicht 1% wegnehmen dürfen. Und was macht die FPÖ? Bei der ersten Gelegenheit, wo sie die Chance hat, weil endlich einmal eine SPÖ-Landesgruppe sagt, okay, hör mal auf mit dem Scheiß, die FPÖ auszugrenzen. Sagt sie was? Na, lieber doch mit der ÖVP, weil die ÖVP ist zu mächtig. Wir haben Angst, wir haben zwar gerade 35% der Stimmen gekriegt, aber wir haben Angst vor der Raiffeisenbank, wir haben Angst vor der Wirtschaftskammer, wir haben Angst vor der Grazer Wechselseitigen, wir haben Angst vor all diesen mächtigen schwarzen Leuten in der Steiermark. Und was machen sie? Sie grönt zum Christopher Drexler, von dem es gestern noch gesagt hat, man soll sich schleichen und sagen, Christoph, wollen wir eine Koalition machen? Das sind ihre Freunde, Herr Gross. Und das enttäuscht mich, weil ich habe gedacht, dass der Mario Kunasek ein bisschen ein anderer Typ ist.
Über die Steiermark reden wir gleich sehr ausführlich, aber jetzt machen wir ganz kurz Werbepause und dann geht's gleich.
Ich gebe Ihnen aber gleich eine Antwort.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Sebastian Bornmänner und Gerald Gross sind zu Gast. Wir sprechen über die Steiermark, über Blau-Schwarz, das dort jetzt kommen wird. Schaut alles danach aus. Und der Sebastian hat vor der Pause ziemlich losgeledert gegen die FPÖ, dass sie sich nicht getraut hat, blau-rot zu machen. Was sich ja viele in der FPÖ, auch im Bund, aber auch in der Steiermark gewünscht haben. Warum jetzt doch mit der ÖVP?
Das, was der Dr. Bornmänner gesagt hat, ist ja alles, entspringt einer romantischen Vorstellung, die ja ich aus parteipolitischen Überlegungen auch haben könnte. Das heißt, diese parteipolitische Strategie, die Österreichische Volkspartei nach gefühlt 1000 Jahren, ja, irgendwann nach dem ersten Neandertaler haben sie in der Steiermark den Landeshauptmannsessel errungen, endlich einmal von der Herdplatte zu nehmen und ihnen zu zeigen, wo in Wahrheit ihr künftiger Platz ist, einmal auf der Oppositionsbank, das kann man ja haben. Das ist ja eine Emotion, das ist eine parteipolitische Strategie, das ist eine legitime parteipolitische Überlegung. Aber wissen Sie, was dieser parteipolitischen Überlegung entgegensteht, Herr Dr. Bornmänner? Und da bitte ich Sie, dass Sie mir zuhören. Das ist das Wahlergebnis. Den Platz 1 hat die Freiheitliche Partei mit 35% errungen. Den Platz 2 hat die Österreichische Volkspartei Steiermark mit 27% errungen. Und die Sozialdemokratie hat auch verloren, mehr als 1% und liegt bei 21%. Die Koalition ist daher nach demokratiepolitischen Überlegungen in erster Linie mit der ÖVP zu suchen, aus Respekt vor den Wählerinnen und Wählern. Der zweite Punkt, es gibt eine logistische Debatte darüber. Mit wem hast du eine höhere Absicherung in der Regierung, mit der Sozialdemokratie, mit einem Überhang von nur 3 Mandaten oder mit der ÖVP, mit einem Überhang von 5, 6 Mandaten? Jetzt sage ich Ihnen warum. Ich habe die Verhandlungen, die Sondierungsgespräche in der Steiermark sehr genau verfolgt. Und ich habe sehr genau gehört, wie einflussreiche Sozialdemokraten, allen voran Franz Franitzky, allen voran Hannes Androsch, allen voran Schachner Blasicek, allen voran Günter Dörfling und wie sie alle heißen in der Steiermark, die großen alten Sozialdemokraten, sich das gewünscht hätten. Und auch Anton Lang als Landeshauptmann-Stellvertreter dafür offen war. Jetzt hatten wir aber folgendes Problem, also nicht ich, sondern die Steirer in dem Fall, ich habe es nur beobachtet, dass beispielsweise zwei mächtige Landtagsabgeordnete, ein Grazer Gewerkschafter Herr Zenz und ein oststeirischer Abgeordneter Herr Dollesch, gesagt haben, sie gehen nicht mit. Das heißt, du hast nur einen Überhang oder gesagt haben sollen. Das heißt, du hast nur einen Überhang von einem Mandat. Am Ende bist du von arm wackelten Roten in Wahrheit abhängig, ob du eine Regierung zustande bringst oder nicht. Der zweite Punkt. Sozialistische Jugend und junge Generation sind bereits vor den Parteizentralen der FPÖ aufmarschiert. Ich halte es auch nicht für klug. Das heißt, ja, ich sehe auch die Chance, in blau-roten oder rot-blauen zusammenzuarbeiten, aber dazu muss die SPÖ aus einem Guss sprechen. Das ist wichtig. Sie können untereinander im Vorfeld streiten, alles drum und dran. Aber wenn sie dann nach außen hin auftreten, müssen sie an einem Strang ziehen. So, und das war in Wahrheit das Hauptproblem. Ich glaube daher, dass die Sozialdemokratie in der Steiermark durchaus eine Option gewesen wäre, aber unter dem Blickwinkel des derzeitigen Wahlergebnisses derzeit, unterstrichen, doppelt unterstrichen, Ausrufungszeichen, derzeit nicht, aber schauen wir, was die Zukunft bringt.
Darf ich kurz auf das eingehen, weil ich finde das widersprüchlich. Auf der einen Seite, warum? Die SPÖ hat so gut wie nichts verloren. Das heißt, der Wähler, der die SPÖ auch massiv
abstreifen können. Sie hat aber vorher schon nichts gehabt.
Nein, das stimmt. Naja. Über 20% ist ja nicht nichts. Das ist mehr, als die FPÖ jetzt jahrelang hatte. Also tun uns bitte nicht die Wählerinnen und Wähler 20% der Bevölkerung da, quasi ausblenden. Also, die hat fast nichts verloren, während die ÖVP der große Wahlverlierer ist und mehr als ein Drittel der Wählerinnen und Wähler verloren hat. Dass also der Wille der Menschen ist, weniger ÖVP, mehr FPÖ, weil ja auch die größte Wählerbewegung war von den ÖVP-Wählern zu den FPÖ-Wählern. Und dass man denen jetzt am Schluss wieder das Gleiche gibt, ist nur eine Lehre für die Menschen. Was auch immer ich wähle, am Schluss kriege ich ÖVP. Es ist egal, was ich wähle, ich kriege ÖVP. Weil nicht einmal die FPÖ den Mut hat, mit der SPÖ eine Koalition zu machen, wenn die SPÖ dafür offen ist. Jahrelang, jahrzehntelang inzwischen, hat man gehört, die FPÖ würde wahnsinnig gerne mit der SPÖ was machen. Aber leider, leider, Frau Ninske-Lothrin, Sie machen es nicht. Jetzt sagt die SPÖ, wir machen es. Und jetzt sagt die FPÖ, na leider, leider, wir wollen doch lieber mit dem Christopher Drechsler drüber verhandeln, wie man das Land voranbringen kann. Wissen Sie, was ich so schäbig finde? Sie haben nicht einmal den Anstand zu sagen, der Christopher Drechsler darf die Verhandlungen nicht führen, weil der ist als Person abgewählt worden. Sie haben nicht einmal den Anstand zu sagen, der Karl Kornhäusl darf nicht am Verhandlungstisch sitzen, weil er ist Mr. Leitspital. Nein, Sie schlucken alles. Die FPÖ schluckt alles. Und am Schluss werden wir Karl Kornhäusl als weiter Gesundheitslandesrat haben. Und wir werden wahrscheinlich den Christopher Drechsler als was? Wirtschaftslandesrat haben? Und da wollen Sie mir ernsthaft erklären, ich meine, das können Sie doch nicht ernst meinen, und? Dass das der Wählerwille ist.
Aber Sie vergessen, und was? Werner Amon als Weinkönigin. Oder?
Ja, genau, also, und von Kunis Gnaden. Nein, aber Herr Gross, Sie müssen verstehen, das enttäuscht viele Menschen, oder? Das müssen Sie schon verstehen.
Den Einzigen, den es enttäuscht, sind Sie.
Also,
okay. Erster Punkt, zweiter Punkt. Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie. Wissen Sie, was einen echten Demokraten mit Respekt vor dem Wähler auszeichnet? Ein Wahlergebnis zu verstehen. Mario Kunasek versteht das Wahlergebnis und die Platzierung, die nicht er durchgeführt hat, sondern der Wähler. Dass die Sozialdemokratie verliert und abgeschlagen auf Platz 3 landet, knapp an der 20%-Hürde, das können Sie Mario Kunasek nicht zum Vorwurf machen.
Nein,
okay? So, ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Herr Dr. Bornmänner, ich glaube, dass Mario Kunasek für die parteipolitische Überlegung in beiden Seiten hin recht offen war und hat aus diesem Grund auch Sondierungen durchgeführt. Er hat in den Sondierungen erkannt, dass größtmöglich FPÖ-Programmatik in einer Regierung mit der ÖVP, die vom Wähler auf Platz 2 nominiert wurde, mehr durchsetzbar ist, als bei einer SPÖ, wo die Hälfte der Truppe schon wieder aussteigt und Instabilität bedeutet. Aber, Herr Dr. Bornmänner, entscheidender Punkt ist, ja, in der Steiermark ist allein durch die SPÖ und deren Haltung das Tabu gebrochen worden. Und zwar das zweite Mal, nicht das erste Mal in den letzten 36 Jahren, sondern das zweite Mal nach Jörg Haider, Stichwort Chianti-Koalition mit Peter Ambrosi. Das heißt, wenn die SPÖ auf diesem Trip draufbleibt und in Zukunft stärker wird und tatsächlich mit der Freiheitlichen Partei eine Koalition auf Bundes- wie auf Landesebene bilden könnte, feel free. Und jetzt noch einmal, wo sie sehen, dass der Mario Konaseka Demokrat ist. Der Karl Nehammer und die Hanne Mikl-Leitner probieren, Personalpolitik in der FPÖ zu machen. Sie versuchen mit dem Herrn Wöginger in die FPÖ hinein zu integrieren und zu integrieren und versuchen zu, sie versuchen es, und versuchen, ja, mit euch wollten wir eh, aber mit dem Kickl nicht, ramzen Kickl weg, dann können wir es machen. Das ist die ÖVP-Denkweise. Und da müssen Sie aufpassen, dass Sie den nicht inhalieren. Die Konasek-Denkweise ist, jede Partei entscheidet für sich, wie sie sich aufstellt. Konasek hat am Montag auf den Parteivorstand der ÖVP gewartet. Die ÖVP hat aus meiner Sicht einen großen Fehler begangen, aber das sagt mehr über die ÖVP aus als über die Freiheitlichen oder über mich, indem sie indem sie Drexler nominiert haben. Hätte ich niemals getan aus ihrer Sicht. Haben sie getan. Konasek respektiert das Votum der ÖVP. Konasek wird auch das Votum respektieren der ÖVP, wenn die ÖVP zur Ansicht gelangt, dass Christopher Drexler NASA-Beauftragter der Wirtschaftskammer wird. Oder weiß ich nicht was. Oder
Landeshauptmannstellvertreter.
Nein, oder Ameisenmelker in der Ameisenmolkerei in der Staatseigenen in Vöttbach oder irgendwo. Ist alles kein Problem. Jede Partei soll für sich das Personal haben, was ist. Dass die ÖVP in der Steiermark irgendwo zwischen Not und Elend aufgestellt ist, darüber braucht man nicht diskutieren. Das wissen wir. Das ist ja logisch. Schauen Sie sich die Berchtentruppen an. Ja? Trick und Track, dick und doof regiert dort in Wahrheit mittlerweile die Steirische Volkspartei. Aber auch das ist nicht das Problem der Freiheitlichen Partei. Mir geht es am Ende darum, wie schauen diese Inhalte aus bis zu dem 13. Dezember. Wird sich die Freiheitliche Partei beim Leitspital durchsetzen? Wird sie sich bei der Streichung der Sozialleistungen für Asylwerber durchsetzen? Wird es eine Corona-Aufarbeitung in der Steiermark geben? Wird es eine Förderung des Wirtschaftsstandortes geben? Wird es eine Verkleinerung der Landesregierung geben? Wird es eine Reduktion der Parteienförderung geben? Ja oder nein?
Messen wir sie in Ihren Taten?
Und dann werde ich den Mario Konasek und die Freiheitlichen an ihrer Durchsetzungskraft messen und vorher nicht. Derzeit muss ich Ihnen eins sagen, auch wenn Sie sich das anders gewünscht hätten und vielleicht ich auch insgeheim, ich gebe es ja zu, hat der Mario Konasek alles richtig gemacht. So, das erwarte ich mir von einem Demokraten. Und ich frage mich, warum kann das der Karl Nehammer nicht? Das ist die entscheidende Frage in dieser Stunde.
Ich glaube, der Test und die Frage, weil ob der Herr Konasek alles richtig gemacht hat oder nicht, das können wir bewerten, aber am Schluss liegt das Wort beim Wähler und bei der Wählerin. Und ich glaube, wenn der jetzt noch vor Weihnachten die Koalition mit der ÖVP präsentiert, mit den genannten Personen, von denen ich glaube, dass sie halt wieder auf irgendwelchen Posten bitten bleiben werden, es gibt ja nicht nur solche in der ÖVP Steiermark zum Glück, dann wird der Wähler und die Wählerin im März bei den Gemeinderatswahlen ein Wort sprechen. Und ob dann die blaue Welle weiter durch die Steiermark schwappt oder nicht, wird halt auch ein Stimmungstest sein. Und wie gesagt, ich bin Demokrat, ich akzeptiere das. Schanz. Wenn dort die schwarzen Hochburgen zu blauen Hochburgen werden, weil die Leute sagen, jawohl, Konasek Drexler ist das Du, das ich mir wünsche, Karl Kornhäusl soll das fünfte Leitspital verbrechen, dann hurra, dann sind die Steirer offenbar Männer, so.
In Zukunft wird es in der Steiermark keine Spitäler, keine geschlossenen mehr geben, sondern wieder gebaute und aufgesperrte, okay?
Okay.
Das steht, glaube ich,
auch. Messen wir sie an ihren Taten?
Ja, erster Punkt. Passt. Zweiter Punkt. Jetzt sage ich Ihnen was zur Gemeinderatswahl. Die Gemeinderatswahl wird für eine SPÖ ein Riesendebakel werden in der Steiermark, die personell nicht aufgestellt ist und schon gar nicht auf Opposition. Wissen Sie nämlich, vielleicht unterhalten wir uns aus der Mottenkiste, wissen Sie, wer der Nachfolger von Herrn Lang wird? Nein, oder?
Gibt schon.
Ja, nicht. Ja eben. Na, wir wissen es nicht. So, genau. Der Lang ist also der Nachfolger.
Der beerbt sich selbst, oder?
Oder der Herr Schwarz. Ja, so, haben Sie den schon mal gesehen?
Ja, was soll das sein?
Kategorie Schwindsackel, das ist der Seniorenbund Opel. Also das sind ja alles Faktoten. Das sind ja keine ernstzunehmenden Politiker, das sind ja Schießbudenfiguren. Ja, gut, das siehst du normalerweise auf dem Kirten.
Ja, aber okay. Drexler ist auch der Nachfolger von Drexler, Entschuldigung.
Ja, aber gib mir doch vollkommen recht, der ist dead man walking. Aber das ist ja auch nicht das Problem der Freiheitlichen Partei, dass die ÖVP nicht in der Lage war, ihn zu versorgen. Der arme Hund kann ja nichts. Was soll es denn tun? Meine Idee, ich habe es gestern mit der Eva Schütz hier einmal, ich habe heute von einem Wirtschaftskammerfunktionär das WhatsApp bekommen, interessante Idee, ich habe ihr hier vorgeschlagen.
Ja klar, es war Schwarz-Blau-TV, was
Sie nein, ja genau so ist es. Ich habe gestern vorgeschlagen, Christopher Drexler sollte Weltraumbeauftragter der Wirtschaftskammer werden des Herrn Mara. Neben dem AKW-Beauftragten Siegfried Nagel, die haben ja solche Beauftragten. Dann gibt es einen Taiwan-Beauftragten noch und dann Kuba-Beauftragten.
Das zahlen wir alles.
Nein, das zahl ich, weil ich bin Unternehmer.
Ich bin auch Unternehmer.
Nein, Sie sind ja Stifter.
Ich bin seit 20
Sie gehen ja mit
Jahren,
dem Steuergeld stiften. Sie sind ja Stifter, Herr Dr.
Ich bin länger
Sie zahlen ja keine Steuern. Sie haben ja lauter Verlustabschreibungen in Wahrheit.
Im Gegensatz zu Ihnen habe ich keine Corona-Förderung bekommen, gell?
Ah, also ich habe keine Verluste geschrieben.
Also was ich gesehen habe, die Hälfte von dem, was ich gekriegt habe. Die Hälfte von dem, was ich gekriegt habe.
Ja, aber ich auch nicht.
Ich habe es als Person angekriegt, sondern meine Firma.
Gerald Gross EU hat 60.000 Euro.
Es gibt keine Gerald Gross EU.
Sondern?
Nennt sich Akkodus.
Also gut, der Akkodus EU. Ich weiß nicht, was für Fantasiename sie sich da irgendwie geben. Die hat jedenfalls sehr viel
Corona-Geld bekommen. Ist ein Firmenname.
Ich nicht. Kein einzigen Cent. Wissen Sie warum? Weil ich keine Verluste gemacht habe.
Aber witzigerweise... Aber witzigerweise stehen drei Einträge in der
Datenbank. Der Sozi kann besser wirtschaften.
Also. Wer kann Umsatz machen? Keiner kann Umsatz verlieren. Herr Dr. Bormena, Nockerten wie Sie kann man nicht ausziehen. Wo soll man denn noch gehen? Außerdem, ich habe hier ein Stiftungsgebäude angeschaut. Ein vornehmes Gebäude. Regnet es noch immer oben?
Da können Sie nächste Woche wieder zufahren.
Ist es saniert schon?
Wir werden es ganz gleich.
Haben Sie es saniert, oder was?
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Heute geht's heiß her hier im Studio. Sprechen wir über unsere Wirtschaft. Wie kaputt ist unsere Wirtschaft? Da vergeht ja derzeit kein Tag, wo nicht eine neue Horrormeldung kommt. Von der KTM-Pleite 3 Milliarden Schulden über Siemens, die Werke schließen, Kicker-Liner. Insolvenz, VW baut 6.000 Mitarbeiter ab, wird wahrscheinlich auch auf Österreich Auswirkungen haben. Und gestern ist die neue Arbeitslosenstatistik gekommen, fast 400.000 Arbeitslose. Wie schlimm wird das noch?
Ja, ich fürchte, dass manche Leute, und das ist mir wirklich wichtig zu differenzieren, da können wir wieder das Beispiel Bierer nehmen, wir können auch gerne andere Beispiele in der Vergangenheit nehmen, Benko zum Beispiel, dass wir uns anschauen, was ist hier wirklich passiert. Das System Benko, soweit ich es verstanden habe, basiert darauf, dass es billige Zinsen gibt und jemand auf Pump große Gebäude kauft, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Und wenn die Zinsen teurer werden, bricht das Kartenhaus zusammen. Und politisch genehme Freunde, egal aus welcher Parteifarbe, haben Millionenhonorare gestellt und haben damit mutmaßlich ihre Netzwerke springen lassen. So oder ein bisschen anders war das ja auch bei Herrn Pierer, der Großspender war, beim Herrn Kurz und bei vielen anderen. Da sind Managementfehler passiert. Da sind nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schuldig. Und ich finde es eine Frechheit, dass bei KTM als Beispiel jetzt nicht nur die 3.500 Beschäftigten zum Handkuss kommen, sondern auch ganz, ganz viele Klein- und Mittelbeschäftigte, Mittelunternehmen aus der Region, die als Zulieferer dranhängen, denen man sagt, ja, Pech gehabt, KTM ist krachen gegangen und schuld daran wäre angeblich der Ukraine-Krieg. Schuld daran wäre angeblich die Arbeitsmarktpolitik der Grünen. Nein. Da müssen wir jetzt ich bin total dabei, wenn wir darüber sprechen, dass die Bundesregierung zu wenig gemacht hat, um den Wirtschaftsstandort zu entlasten, indem zum Beispiel netto mehr übrig bleibt vom Brutto. Voll d'accord. Aber da sind schon bei KTM Managementfehler passiert, die dazu beigetragen haben. Was mir am allermeisten auf die Nerven geht, ist, der Herr Pierer ist immer noch schwerreich. Der Herr Pierer wird schwerreich bleiben und der Herr Benko wohnt in einer zig Millionen Villa und wohnt bei der Mama mit, ich weiß nicht, 50 oder so und hat immer noch offensichtlich Zugriff auf extrem viele Millionen, während Milliarden wahrscheinlich am Schluss wir Steuerzahler schlucken müssen. Und es ist immer das gleiche Prinzip, das mir auf die Nerven geht. Die Wirtschaft kracht, aber sie kracht so, dass die Eigentümer, die schwerreich vorher waren und noch reicher geworden sind im Rücken der Mitarbeiter, am Schluss auch schwerreich bleiben. Aber wir, die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger müssen die Schulden übernehmen, die Arbeitnehmer müssen sich neue Haken suchen und das ist das große Wirtschaftsdrama und das geht mir auf die Nerven. Also ich finde, und deswegen ist es auch so wichtig und richtig, dass wir sagen, wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, und die haben wir ganz offensichtlich, die multifaktoriell ist, also da jetzt spielt die Ukraine-Geschichte rein, wo man sich auch die Frage stellen muss, wir haben uns eigentlich in die Abhängigkeit von Putin geführt. Ja, das war auch SPÖ und ÖVP, aber den Freundschaftsvertrag haben schon die FA gehabt. Ja? Also das sind ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass wir momentan diese schwierige Situation haben. Aber ich bin der Meinung, aus dieser schwierigen Situation werden wir nur rauskommen, wenn wir für Gerechtigkeit sorgen. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass wir verunmöglichen, dass die Reichen ihre Gewinne ins Ausland abführen, dass Steuervermeidung, Steuerhinterziehung praktiziert wird, die uns Milliarden jedes Jahr kostet in Österreich. Und das ist nicht der Sozialbetrug, wo es darum geht, 50 Euro von der Gebietskrankenkasse nicht zu becken, sondern geht es darum, 50 Angestellte nicht anzumelden und sich einen ordentlichen Reibach reinzuholen. Das ist nämlich das, was 800 Millionen Euro pro Jahr verursacht an Kosten. Da müssen wir endlich für Gerechtigkeit sorgen. Also,
Herr Doktor,
wir haben einen Satz noch. Ja. Wir haben ein Wirtschaftsproblem. Das ist vollkommen klar. Wir müssen etwas tun, um den Wirtschaftsstandort Österreich anzukurbeln. Aber das wird nicht gehen ohne die Beteiligung derer, die über Jahre gut profitiert haben von der bestehenden Situation.
Sie sind da auf einem komplett falschen Weg. Sie sind auf einem sehr ideologisch gekennzeichneten Weg. Und Ideologie macht meistens blind. über das Sie am Anfang gesprochen haben, Benko, haben Sie in Wahrheit über die Auswirkungen des Platzens einer Immobilienblase gesprochen. Okay? All das, was wir die letzten 1,5-2 Jahre gesehen haben, sind, dass fremdfinanzierte Immobilienblasen in die Luft gehen. Das heißt, dass sich einige Menschen in dem Land zusammengetan haben, gemeint haben, sie holen sich günstige Kredite bei den Banken, meistens mit variablen Zinssätzen, kaufen dann Gebäude, refinanzieren die, verkaufen die wieder und bilden so über Anlagevermögen etc. in irgendeiner Form ein Vermögen ab, das sie im Übrigen nie hatten, weil es fremdfinanziert war, und schauen, dass sie so über die Runden kommen. Mit dem Anstieg der Zinsen, puff, auf 8% Kreditzinsen rauf, ist denen die Rendite überhaupt eingegangen. Ganz im Gegenteil, sie können die Zinsen nicht mehr bedienen, diese ganzen Immobilienblasen, diese Immobilienspekulanten, und gehen damit den Bach hinunter. Das ist jetzt das eine. Von was ich derzeit rede, ist etwas anderes. Es trifft gerade die produzierende Industrie in Österreich. Das ist nicht Google, das ist nicht Amazon, das sind nicht die Heuschrecken aus Amerika, sondern das sind unsere österreichischen Leitbetriebe, made in Austria, im Familieneigentum österreichischen, die seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit mehr als einem Jahrhundert, circa zwischen 4.000, 5.000 bis zu 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehalten haben. Man würde auch dazu sagen, es sind die Mitglieder der Österreichischen Industriellen Vereinigung. Die Österreichische Industriellen Vereinigung ist per se auch nicht schlecht. Sie ist in Wahrheit nur die Standesvertretung der produzierenden Industrie. Das heißt, es sind keine Heuschreckenkapitalisten, die nur über Aktien spekulieren. Und das sehen wir gerade aus mehreren Gründen. Warum sehen wir es? Wir sehen es deswegen, weil einerseits wir in Europa massive wirtschaftliche Verwerfungen haben, an denen wir eine Teilschuld tragen. Und zwar im ersten Bereich, Ukraine-Krieg, österreichische Beteiligung an den Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Russland Platz 4 in der Wirtschaftsentwicklung, Deutschland, Österreich 1920. Russland, China, Indien, wie ich Ihnen gesagt habe, Pakistan, ich habe Ihnen alles prophezeit. Wirtschaftsaufschwung, Umstieg auf Kriegswirtschaft, eigene Pipeline-Lösung außerhalb von Europas. Europäische Wirtschaft sackt komplett ab. Warum? Weil natürlich durch die daraus entstandene Energiekrise und die Unvorbereitung europäischer Länder im Gesamten Folgendes passiert ist, dass uns die Energiepreise durch die Decke gegangen sind. Die Energiepreise sind Parameter für die Inflation. Daher hat es auch die breite Masse getroffen. Was hat die österreichische Bundesregierung gemacht? Sie ist mit der Gießkanne, wie von Ihnen gefordert, hergegangen, hat Geld drüber geschüttet, hat die Inflation noch mehr angeheizt, anstatt den ungarischen Weg zu gehen, den spanischen Weg zu gehen, den italienischen Weg zu gehen, den slowenischen, den kroatischen, den wir mit seinem Vater vor 2 Jahren hier besprochen haben. Ich habe das noch genau in den Ohren, wo der Wolfgang Fellner gesagt hat, deckeln wie in Ungarn, deckeln wie in Slowenien, Kroatien. Sie wollten Helikoptergeld für alle, ich erinnere Sie daran. So, hätten wir deckeln sollen, hätten wir die Preise deckeln sollen, hätten wir die Inflation nicht angetrieben. Dritter großer Punkt, Green Deal. Wir haben es zugelassen, dass mit der Klimawandelhysterie unsere Automobilwirtschaft in Europa verreckt und die Österreicher fahren in der Megapleite von VW mit. Da sind auch die Ausläufer hin zu KTM, wir werden es in der Steiermark auch sehen. Die zwei stärksten betroffenen Bundesländer, Herr Dr. Bornmänner, von der Arbeitslosigkeit sind in im Übrigen Oberösterreich und Steiermark. Also diese Industriecluster, die sich um die Automobilbranche gebildet haben. Und was hausgemacht ist österreichisch, ist, dass ausgerechnet die ÖVP, die Wirtschaftspartei, nun den Abstieg der Wirtschaft betrauert, obwohl sie selbst die Bürokratie in den Bundesländern in die Höhe getrieben hat, obwohl sie selbst die Zwangsmitgliedschaft in den Kammern im Verfassungsrang beschlossen hat, obwohl sie selbst dazu beigetragen hat in allen Regierungen, dass die Lohnnebenkosten in unserem Land gestiegen sind. Und das ist in Wahrheit aus meiner Sicht das Hauptproblem. Das heißt, wir haben es mit einem toxischen Gemisch für unsere ganze Wirtschaft zu tun. Aber schauen Sie sich andere Wirtschaften an. Schauen Sie sich Spanien zum Beispiel an. Funktioniert doch, oder?
Sozialist?
Ist da was passiert? Nein, nichts mit Sozialist.
Das ist ein Sozialist.
Das nennt sich Preisdeckelung.
Der Sozialist.
Das hat im Übrigen ein Konservativer wie Ungarn auch gemacht. Das ist kein Sozialist, der Herr Orban. Der Kroate auch nicht. Nein.
Staatliche Eingriffe.
Nein, Herr Dr. Bornmänner. Nein, wissen Sie, was das ist? Das ist freie Marktwirtschaft.
Nein.
Der Sozialismus entscheidet über die Wirtschaftsform zu 100%.
Nein.
Die soziale Marktwirtschaft greift dann ein, wenn sich die Wirtschaft gegen das Volk richtet. Das, was Sie unter Sozialismus verstehen, können Sie in Kuba oder in Nordkorea suchen. Das ist 100%iger Sozialismus.
Ja, die Verbündeten von Putin übrigens.
Wenn man über staatliche Eingriffe sprechen, Herr Groß, ich war immer schon derjenige, und da können Sie es gerne nachspulen und sich in das Fernsehkammerl stehen und sich die alten Aufzeichnungen anschauen, der gesagt hat, der Staat muss eingreifen. Er muss bei den Lebensmitteln eingreifen, bei den Energiepreisen eingreifen. Warum? Weil ich immer für staatliche Eingriffe bin. Ich bin ja eben nicht der neoliberale Typ, der Sie sind und Ihre Freunde bei der ÖVP.
In keinster Weise neoliberal.
Der sagt, der Markt regelt sich selber. Nein, der Markt regelt sich überhaupt nicht selber. Oder er regelt sich in der Art und Weise selber, dass der Stärkere gewinnt. Und der Stärkere sind immer die Spekulanten mit ihren guten Freunden in allen Parteien. Das ist genau, was ich vorher skizziert habe. Und das ist das, was mir so auf die Nerven geht. Wir führen eine verkürzte Debatte. Wir führen eine Debatte, die immer heißt, ui, ein Budgetloch ist da. Wir sagen zwar nicht, wie groß es ist, wir dürfen nicht drüber reden, wie groß das Budgetloch ist, aber wir müssen jetzt dringend sparen. Wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen und die Medien reproduzieren uns. Und am Schluss heißt es, Common Sense ist, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wer ist wir? Wir wird nicht Stefan Bierer sein. Wir wird nicht René Benko sein. Wir wird nicht Alfred Gusenbauer sein. Sondern es werden wiederum diejenigen sein, die abhängig davon sind, dass irgendjemand ihnen einen Arbeitsplatz gibt oder auch nicht. Und das ist, was mir so auf die Nerven geht bei der Diskussion, wie wir sie auch in Deutschland gerade erleben. Wo wir sehen, dass VW und andere Konzerne über Jahre und Jahrzehnte zig Milliarden Euro Gewinne gemacht haben. Da haben Familien, Porsche, Biech, Quandt und wie sie alle heißen, über Jahrzehnte Milliarden Gewinne abgeschöpft und sind zu den absoluten Superreichen aufgestiegen, haben so viel Geld, dass sie gar nicht mehr wissen, wie viel Geld sie haben. Und jetzt grieselt's. Und jetzt heißt's, wir dürfen den Menschen, die sogar anbieten eine Nulllohnrunde, die 120.000 Beschäftigten von VW in Deutschland bieten sie sogar an, dass sie auf eine Steigerung ihres Gehalts in Zeiten hoher Inflation verzichten, um ihren Arbeitsplatz zu erhalten. VW als Management sagt, na, reicht nicht. Reicht uns nicht. Und das finde ich eine Frechheit. Immer auf dem Rücken der Menschen. Und das geht mir auf den Nerven.
Aber Sie verstehen
und da verstehe ich nicht, warum die FPÖ nicht auch auf der Seite der Beschäftigten steht.
Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe? Ja. Warum Sie nicht verstehen wollen, dass der Niedergang dieser Automobilwirtschaft nicht durch Porsche, Biech und die Familien herbeigeführt worden sind, die über Jahrzehnte diese Unternehmen erfolgreich gestalteten, sondern aufgrund falscher Entscheidungen ihrer Grünen, ihrer Sozialistischen, ihrer ÖVP-Freunde. Die FPÖ war bei den Sanktionen nicht dabei. Die Freiheitliche Partei war beim Green Deal nicht dabei. Die Freiheitliche Partei war beim Wirtschaftskrieg gegen Russland nicht dabei. Die Freiheitliche Partei war bei der Erhöhung des Gas- und Strompreises nicht dabei. Die Freiheitliche Partei war bei den Einstufungen der Bürokratie gegen unseren Wirtschaftsstandort nicht dabei. Das ist im Übrigen das Vornehmste, was du machen kannst. Jetzt kommen sie daher. Also die Porsche und Biechs und die Mathe, reden wir über die Mathe-Schitz. Die Mathe-Schitz, die Porsche, Biech, alle führen erfolgreich Industriebetriebe. Die Industriebetriebe werfen Gewinn ab, sie zahlen unheimlich viel Löhne, sie zahlen Lohnsteigerungen, sie sind gute, gesunde Betriebe. Die Mitarbeiter konnten sich über 40, 50 Jahre auf einen sicheren Job verlassen. Und dann kommt Ihre Politik daher und zerstört die Unternehmen.
Und die Superreichen werden noch reicher.
Ja, Herr Dr. Bormann.
Herr Groß, wissen Sie, was man so auf den Nerven... Nein, lassen Sie mir mal reden.
Wer wird da reicher?
Schauen wir uns Porsche Bier, schauen wir uns Quandt, schauen wir uns die Bierers, schauen wir uns diese ganzen Familien an, die dahinter stehen, die über Jahre und Jahrzehnte gut profitiert haben, die übrigens auch viel Steuergeld von uns bekommen haben, in der Kurzarbeitskrise und so weiter. Da ist wahnsinnig viel Geld in diese großen Betriebe geflossen. Jede Alleinerzieherin hat dort mitfinanziert. So, sie haben sich Boni weiter ausbezahlt, sie haben sich Dividenden weiter ihre großen Vermögen,
ihre großen Vermögen in
den letzten drei Jahren sind die Porsche Biechs noch reicher geworden und jetzt auf einmal werden Arbeitsplätze abgebaut. Während, und das ist aber bitte nicht der Green Deal, weil der Green Deal führt dazu, dass ein Elon Musk ein Unternehmen, nämlich Tesla, auf 1 Billion Wert raufgeschossen hat, dass chinesische Produzenten, wo der Staat eingreift, unterstützt, durch die Decke gehen und dass Porsche mit Audi, VW und so weiter abstürzt, ist nicht nur den Russland-Sanktionen geschuldet. Und dass der Bierer seine E-Radl nicht mehr verkaufen kann, ist nicht nur der Leonore Gewessler und ihrer Lastenrad-Fahrrad-Phobie geschuldet, sondern es geht darum, dass der Managementfehler geschieden wurde. Wir wissen, VW-Abgasskandal haben auch nicht die Grünen verbraucht.
Aber der hat niemanden erschüttert. Herr Dr. Bormann, jetzt sage ich Ihnen,
ich weiß ja nicht,
wann haben Sie das letzte Mal ein Auto gekauft?
4 Jahre ist mein Auto jetzt.
Gut, 4 Jahre ist Ihr Auto her. Sie haben also damals Ihr Auto noch relativ günstig bekommen. Relativ günstig. Ja. Vor 2 Jahren hat es eine Verknappung gegeben, sind keine Autos mehr produziert worden, hast du in Wahrheit noch 2 Jahre noch immer dein Auto zum gleichen Preis verkaufen können. So. Jetzt haben wir die folgende Problematik, die Autohäuser stehen leer. Das heißt, nicht nur die Automobilindustrie trifft, sondern es
trifft den Vertrieb unserer österreichischen Autohäuser, die Mechaniker, die Werkstätten. Da liegt ja viel dran. Der Managementfehler ist kein Fehler von VW oder Audi, nur bedingt, Herr Dr. Bornmähner, sondern der Fehler ist nicht anzuerkennen und anerkannt zu haben, dass die Gewinnmargen auf den sogenannten Verbrenner als Aushängeschild Europas ums Fünffache größer waren, als auf die sogenannte E-Mobilität, in die uns die Politik gezwungen hat, wo wir, Herr Dr. Bornmähner, keinerlei Kompetenz hatten, keinerlei Rohstoffe hatten und am Ende wegen einem CO2-Ausstoß in Europa, der vielleicht weltweit einen Beitrag von 6% leistet, unsere europäische Automobilindustrie kaputt gemacht haben. Wissen Sie, was ich für einen Verdacht habe? Ich habe tatsächlich den Verdacht, dass sich die Europaparlamentarier der Österreichischen Volkspartei, der Sozialdemokraten und die Frau Ursula von der Leyen und auch der Grünen auf der B-Roll der chinesischen KP befinden. Ich habe wirklich den Verdacht, es handelt sich um chinesische Agenten. Ich habe wirklich den Verdacht, dass sich Europas Politelite an die Chinesen komplett verkauft hat, irgendwo ihre Dachas rund um Peking hat und ihr Peking-Ente verschmaust mit goldenen Stäbchen und am Ende wir kaputt gehen. Ja. Weil das, was die deutsche Politik, Scholz, die österreichische Politik, die Nehammer, die europäische Politik, Ursula von der Leyen mit unserer Automobilindustrie verbrochen haben, sucht seinesgleichen. Wissen Sie was? Schauen wir nach Amerika, was macht der Donald Trump? Der Donald Trump legt sie mit seinem eigenen Elon Musk an und sagt, Verbrenner, weil das ist unsere Kernkompetenz. America first, koste es, was es wolle. Schiebt das in die Höhe. Was machen die Europäer? Wir genieren uns für unsere Autos, machen wir es kaputt. Aber wissen Sie, was die alle, was die alle vergessen haben? Hunderttausende, wenn nicht Millionen Arbeitsplätze. Zulieferer ist nur eines. Automobilhandel ist nur eines. Mechaniker ist nur eines. So, in Zukunft werden wir mit chinesischen Schrottautos um fahren um 5.000 Euro und werden den Niedergang unseres BMWs von 50.000 Euro betrauen. Super gemacht!
Die größte Perversion ist ja, dass jeder kleine Hakler, der sich an Tesla nicht einmal testen kann, über Steuergeld finanziert hat.
Ich sage Ihnen Folgendes. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein hässliches Auto gesehen wie den Tesla. Das ist ja optisch.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause und kommen zurück zum großen Finale.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Großes Finale des heutigen Duells mit Gerald Gross und Sebastian Bornmähner. Zum Schluss sprechen wir noch über die Demo vom vergangenen Wochenende. Eine Demo gegen die Ampelregierung bzw. für eine Regierungsbeteiligung der FPÖ. 400 Anzeigen hat es gegeben und jetzt gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. War das eine friedliche Demo oder war das eine Schwurbler-Demo, wo halt von Russland-Fahnen bis zu irgendwelchen Klappmessern alles Mögliche sichergestellt wird?
Ich meine, das musst du mal schaffen. 1000 Menschen demonstrieren und kriegen 400 Anzeigen. Also das ist ja ein unglaublicher Schnitt. Das heißt, jeder hat im Schnitt irgendwie 0,2 Anzeigen bekommen. Also das ist ja unfassbar. Also wie das gehen soll, dass eine Gruppe, das dürfte sich ja um eine Gruppe von hochradikalisierten Menschen gehandelt haben, die irgendwie mit Waffen unterwegs waren, die natürlich die ohnehin genehmigte Route verlassen haben. Die hätten am Heldenplatz demonstrieren dürfen. Das wollten sie nicht, weil sie nicht demokratisch sind und gehen auf die Straße. Sie blockieren damit den Verkehr, sie verunmöglichen damit das Einkaufsgeschäft und werden damit zu, wie hat der Herr Madalik das noch vor ein paar Jahren der FPÖ-Sekretär genannt, Spaßdemonstranten, Demokaoten und noch viel schlimmere Bezeichnungen für diejenigen, die gerade in der Weihnachtszeit am Einkaufssamstag demonstrieren gehen, um für den Klimaschutz gegen für Black Rights und so weiter auftreten. Die wurden alle verunglimpft, aber wenn da ein paar Leute die Demokratie nicht akzeptieren wollen, dann ist natürlich alles geheiligt und gerechtfertigt. Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, dass der Profit wichtiger ist als die Meinungsfreiheit. Ganz ehrlich. Und mir ist vollkommen egal, ob, und ich finde es total legitim, dass 500 oder 1000 oder 1500 Menschen zusammenkommen, die sagen, der Herbert muss aber Kanzler werden und not my president und keine Ahnung, was ich alles lesen musste. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ja? Das ist Meinungsfreiheit und ich halte die für extrem wichtig und ich glaube, wir können in Österreich stolz sein, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern noch eine sehr ausgeprägte Meinungsfreiheit haben. Dass die Polizei ausgerechnet die untersagt mit der Begründung, es ist wichtiger, dass einkaufen werden gegangen kann, dass der Leute Geld ausgeben, kann man natürlich sagen, der Wirtschaft geht es so schlecht und deswegen müssen die Leute mehr Geld ablegen. Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft zusammengebrochen wäre und der Handel, der eh monströse Gewinne gemacht hat, wie ich gehört habe jetzt mit Black Friday und Einkaufssamstag, wirklich zusammengebrochen wäre wegen den 1000 Leuten, die da eine Stunde spazieren gehen. Ich glaube das nicht. Also ich halte es für einen Fehler, dass diese Demonstrationen untersagt wurden. Ich halte es aber genauso für einen Fehler, dass dann die genehmigte Standkundgebung, der Spaziergang am Heldenplatz so ausgeartet ist, dass Leute die genehmigte Route verlassen haben, dass sogar Polizisten attackiert wurden, dass sogar Polizisten verletzt wurden. Das halte ich für eine Frechheit. Also, das halte ich für letztklassig. Und deswegen glaube ich, wir müssen uns in Zukunft damit arrangieren. Warten Sie mal, ich habe zwei Botschaften. Die eine Botschaft ist, akzeptieren wir die Meinungsfreiheit, lassen wir die Leute doch ihren Unsinn verbreiten.
Nein, jetzt reicht's.
Und das andere ist, schauen wir bitte hin, wenn von 1000 Leuten 400 Anzeigen verhängt werden, entschuldigen Sie, Leute können wegsperren.
Herr Dr. Bornmänner, es reicht mir.
Ja.
Schauen Sie,
waren Sie auch dabei?
Glauben, nein.
Haben Sie auch ein Messer gehabt?
Herr Dr. Bornmänner.
Sind Sie nicht in der AfD selten auch
Messer unterwegs? Herr Dr.
Sagt der Söder.
Herr Dr. Bornmänner, glauben Sie doch nicht alles, was die Zentralorgane von Hirn- und Zahnlosen in Österreich irgendwie versuchen, unter das Volk zu
bringen. Ich habe das bei Ö24 gelesen.
Es gibt in Österreich eine Kritik an der österreichischen Bundesregierung, an Karl Nehammer, an Alexander Van der Bellen, die das Wahlergebnis nicht akzeptieren wollen. Es gibt Menschen in dem Land, die wollen dagegen demonstrieren, gegen die eigene Regierung. Die Regierung vertreten unter Engelbert Kahner, Direktor des Gerhard-Dollfuss-Museums, unterbindet Demonstrationen gegen die Regierung. Kennen wir tatsächlich nur aus Diktaturen, sonst nirgends. Jede andere Regierung, die einigermaßen vernünftig und gesettelt ist, sagt, selbstverständlich darf man uns gegen uns demonstrieren. Das sagt das Versammlungsrecht, das sagt die Meinungsfreiheit. Die österreichische Bundesregierung geht einen anderen Weg. Und nicht nur das, sie geht einen Weg, dass sie ganz gezielt versucht hat, Menschen einzukesseln, um nach bei ca. 0 Grad, nach ca. einer Stunde, eineinhalb Stunden genau diese Szenen produzieren zu können, die sie dann handfertig den Apportierern in den Medien liefert, seht her, das waren 1000 Narren. Eine einzigartige Inszenierung durch einen eindeutigen Verfassungsbruch des Engelbert Kahner, dem Direktor des Gerhard-Dollfuss-Museums aus Niederösterreich. Und normalerweise müsste sich dieser Innenminister über die Häuser hauen, nachdem was er hier aufgeführt hat. Es ist das gute Recht von Menschen in dem Land, gegen die eigene Regierung auf die Straße zu gehen. Und noch dazu, wo du eine Regierung hattest, die letzten 2 Jahre jedem Klimaterroristen und Deppen jeden Tag erlaubte, auf die Straße zu gehen und den Wiener Innenstadthandel kaputt zu machen. Glauben Sie mir, auch ich habe keine Freude damit. Ich bin Sohn einer langjährigen Schmuckhändlerin, einer Juwelierin aus Deutschlandsberg, die ist bis zum 78. Lebensjahr im Geschäft gestanden, habe auch keine Freude damit, dass am Höhepunkt des Weihnachtsgeschäfts mit dem Geld, mit den Umsätzen, du deinen Arbeitnehmer zahlen kannst und Strom, Mieten, dass dort einem das Geschäft kaputt gemacht wird. Aber das hält unsere Demokratie einmalig oder zweimalig aus. Was aber unsere Demokratie unter dem Herrn Nehammer offenbar jeden Tag über 2 Jahre ausgehalten hat, ist, dass Rettungswagen mit Schwerverletzten nicht einmal in das Spital gekommen sind, weil ihre Idioten, ihre Klimakleber auf der Straße geklebt sind und den Verkehr kaputt gemacht haben. Ja, ihre Generation von der Hamas. Von der Hamas-Schilling, Hamas-Dünberg. Ja, natürlich. So, das ist ja alles eine Bagage. Ich sage, es muss das gute Recht sein, gegen diese Regierung auf die Straßen zu gehen. Und ich sage, wenn das noch einmal passiert, ich rate allen, die diese Demonstration gemacht haben, erstens die Medien zu klagen, die falsche Berichterstattung machen und zweitens auch sich an die Gerichte zu wenden, damit diese Demonstration angemeldet wird. In einer Zeitung, auch so einem Zentralorgan der Hirn- und Zahnlosigkeit, das jede Woche 1000 Abonnenten verliert, habe ich gelesen, antisemitischer Anschlag im Zusammenhang mit der Demonstration, war die Überschrift. Dann bist du weiter runter gescrollt, weil das ist die Zeitung, wo sie einmal einen Ockerte gehabt haben, weil sonst nichts zum Verbreiten gehabt. Und dann hast du obi gescrollt. Dann sagt die Polizei, dieser antisemitische Vorfall, wo einem jüdischen Mitbürger die Kippa vom Kopf geschlagen wurde, hat nichts mit der Demonstration zu tun. So wird in diesem Land Politik gemacht. Das ist eine Schande für diese Regierung und für ihre Hand offen in den Redaktionsstuhl.
Na gut, dass dieses Blatt eine Schande ist, da sind wir uns einig.
Ja.
Aber ich möchte erinnern.
Ich weiß ja nicht, warum das nicht weit lesen. Das ist ein betreutes Denken.
Herr Gross, ich möchte erinnern an Aussendungen von der FPÖ, wo gefordert wird, ein grundsätzliches Demo-Verbot für Einkaufsstraßen. Der Herr Madalik, FPÖ Wien, 2010. Ja? Und dann steht dort: Es gibt mit Parlamentsvor-, Ballhaus- und Rathausplatz genügend Orte, an denen ohne Verkehrsbehinderung Öffentlichkeit für Kifferdemos die Kaufleute der Marienverstraße oder ein Kippchen hysterischer Linke ist nicht länger zu
erzielen. Ja, Herr Dr.
Bornmänner. Ach so, aber bei Ihrer Freundin
Herr Dr. Bornmänner, diese Demonstration war am Ring angemeldet. Da handelt es sich um den Parlamentsvorplatz. Das ist nicht aber in Konkurrenz zur Äußerung.
Sie haben die Route verlassen.
Nein, die wollten nicht am Graben demonstrieren gehen. Sie wollten nicht in der Kärntner Straße demonstrieren gehen. Sie wollten am Ring spazieren gehen,
ja, aber das
wo die Regierungsgebäude stehen.
Halt
Nein, das werden wir schon sehen, ob wir es dürfen. Und beim nächsten Mal gehe ich selber mit, wenn es so weitergeht.
Ja, super. Ja?
Es waren, ich, und die Polizisten, möchte, und den Polizisten, die ich sehr schätze, ja, ja, möchte ich von der Seite auch mal ausrichten. Ja. Hüten Sie noch das Gesetz, ja, oder irgendwelche Autokraten, die sich Innenminister schimpfen und eigentlich im Engelbert-Dollfuß-Museum besser aufkommen.
Ja, bitte keine Beschimpfung gegenüber unseren Polizisten.
Mach ich nicht. Man muss sie nur fragen, auf welcher Seite der Geschichte man steht.
Ja. Gut. Na gut. So, ja.
Aber lass uns das Feiern zu Hause, sonst kriegen sie Angst.
Ganz kurze Pause und dann geht's hier
in gleich weiter. In der Steiermark hat jeder Schweizer Messe eingeschickt. Daraus jetzt die großen Waffenbesitzer zu machen, ist das Dümmste, was du nur machen kannst.